Deutschlandfunk. Der Tag.
Are you on your cell phone right now? How about a laptop? Did you know it might be made using child labor?
Smartphones, Laptops und Elektroautos, die brauchen für ihre Akkus fast immer Kobalt. Das ist ein extrem seltenes Metall, das meistens in Afrika aus dem Boden geholt wird und oft unter sehr miesen Bedingungen.
40.000 children are thought to work in mines in the Congo, making between $1 and $2 a day.
So beschreiben die Kollegen von CNN das in einem Aufruf an ihre Zuschauer. In vielen Kobaltminen arbeiten Kinder. Es ist eine extrem gefährliche Arbeit und eine amerikanische Menschenrechtsorganisation, die hat deshalb in dieser Woche mehrere Hightech-Firmen verklagt. Was dahinter steckt und was das bringt, darüber sprechen wir gleich mit Matthias John von Amnesty International. Und dann ist da Nord Stream 2, die Gaspipeline von Russland nach Deutschland. Die steht kurz vor dem Abschluss. Die USA sind aber strikt dagegen und drohen jetzt mit Sanktionen gegen beteiligte Firmen. Einreiseverbote, Kontensperrung, die volle Ladung.
Das ist kein besonders freundlicher Akt und wir müssen damit umgehen, auch diplomatisch natürlich. Wir können uns das nicht gefallen lassen.
Ob Saskia Esken, die neue SPD-Chefin, da etwas ausrichten kann, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Deutschland mit Nord Stream 2 viele Gegner hat. Auch dazu hören wir gleich mehr. Alles an diesem Mittwoch, den 18. Dezember 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Das Problem, um das es jetzt geht, das halten viele wahrscheinlich jetzt beim Zuhören gerade in den Händen. Ein Smartphone. Der Akku da drin, der braucht das seltene Metall Kobalt. Und in den Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo, da arbeiten Zehntausende von Kindern. Viele werden bei dieser Arbeit schwer verletzt oder kommen sogar ums Leben. Die amerikanische Menschenrechtsorganisation International Rights Advocates, die hat deshalb Klage eingereicht, unter anderem gegen Apple, Samsung und Microsoft. Mit dem Ziel, dass diese Firmen ihre Lieferketten in Sachen Kobalt genauer untersuchen und Entschädigungen an die Opfer zahlen. Ich habe darüber mit Matthias John gesprochen. Er ist im Vorstand bei Amnesty International hier in Deutschland. Die Organisation hat nichts mit der Klage zu tun, aber er kennt das Problem trotzdem, auch weil AI selbst in Sachen Kobalt gründlich recherchiert hat. Er hat mir erstmal erklärt, was genau Kinder in den Kobaltminen machen.
Ja, die Kinder arbeiten vor allen Dingen in handwerklichen kleineren Minen. Es gibt ja ganz normalen großindustriellen Abbau des Kobalterzes in der Demokratischen Republik Kongo. Aber es gibt auch einen relativ hohen Anteil, wo eben handwerklicher Kleinbergbau betrieben wird. Und da, das waren unsere letzten Daten, die wir in unseren Berichten und Recherchen herausgefunden haben, sind sehr viele Kinder eben auch tätig, die ohne Sicherheits- und Schutzmaßnahmen bei hohen gesundheitlichen Risiken dort eben auch gezwungen sind, in den Minen das Erz zu fördern, aber auch dann das Erz zu transportieren, also mit sehr schweren Traglasten. Es gibt dort keinen Arbeitsschutz, es besteht ein sehr hohes Unfallrisiko, weil die Minen eben auch ungesichert sind und es besteht eben auch ein hohes gesundheitliches Risiko, weil der Staub von diesem Erz eben sehr toxisch ist.
Warum arbeiten da denn überhaupt Kinder?
Na, das Problem ist natürlich, dass wir gerade in diesen Regionen einen hohen Armutsstand haben und die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken können. Sie können das Schulgeld nicht bezahlen. Es gibt schlechte Lebensbedingungen und die Kinder müssen dort einfach auch mit zum Familieneinkommen beitragen. Und viele der Menschen dort werden durch die Armut getrieben, einfach in diesen kleinen Minen zu arbeiten, um ein bisschen Geld zu bekommen durch diesen Erzabbau und nehmen ihre Kinder dann dort mit in die Minen und die werden dann unter diesen katastrophalen Bedingungen gezwungen, dort zu arbeiten.
Das heißt aber auch, viele Kinder, die dort arbeiten, versorgen auch ihre Familien mit dieser Arbeit.
Genau, sie tragen mit zu der Familie, zum Familieneinkommen bei, um überhaupt dort, ja, existenzsichernde Löhne gibt es sowieso nicht, aber um überhaupt dort ein wenig Geld tatsächlich für den Lebensunterhalt mitzuverdienen.
Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben selber dort als Amnesty International recherchiert. Was genau haben Sie sich da angesehen oder was hat Ihre Organisation sich angesehen?
Ja, Amnesty International hat zusammen mit einer afrikanischen NGO, AfriWatch, zwei große Berichte herausgebracht, wo sie eben tatsächlich versucht haben, wo wir gesucht haben, wie ist diese gesamte Lieferkette des Kobalterzes? Wer ist dort alles beteiligt? Wo fängt es an? Eben in diesem Kleinbergbau, wo der letzte Bericht war 2016, 2017. Wir festgestellt haben, etwa 40.000 Kinder sind in diesem Kleinbergbau in der Arbeit. Und was passiert dann weiter mit dem Erz? Und wer ist am Ende dann auch tatsächlich mitverantwortlich entlang der ganzen Lieferkette und entlang der ganzen Wertschöpfung, die ja auf diesem Kobalterz beruht, für die Akkus, die dann bei uns in den Elektroautos oder in den elektronischen Geräten stecken?
Und was sagen Sie? Sind die Hersteller dafür verantwortlich? Kann man da Samsung, Google, Dell und Microsoft verantwortlich machen?
Natürlich, es gibt seit 2011 die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die eben auch gerade den Unternehmen ganz klar eine Verantwortung zur Respektierung der Menschenrechte zuschreiben und nicht nur in ihrem eigenen Unternehmensumfeld, also nicht nur direkt bei der eigenen Produktion, wenn Microsoft einen Laptop zusammenschraubt oder, um auch mal eine deutsche Firma zu nennen, VW oder Daimler oder BMW Elektroautos zusammenbauen, sondern diese Firmen sind verpflichtet, entlang der ganzen Wertschöpfungskette bis hin zur Rohstoffförderung dann auch dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das sind die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die wir von diesen erwarten.
Herr John, wenn wir uns die Reaktion da aus diesen US-Unternehmen einmal ansehen, die da angesprochen werden. Die sagen alle ungefähr das Gleiche. Die sagen alle, wir haben in unseren Richtlinien stehen, dass wir strikt gegen Kinderarbeit sind, dass wir Menschenrechte einhalten. Das ist für uns ein oberstes Gebot. Und immer dann, wenn wir davon erfahren, dass einer unserer Zulieferer sich da nicht dran hält, dann trennen wir uns auch von dem. Was halten Sie von so einer Reaktion?
Diese Reaktion ist immerhin schon ein Fortschritt. Also in der Vergangenheit haben wir immer wieder gehört, das kann für uns überhaupt nicht zutreffen oder sie verschleiern einfach, dass sie gar keine Ahnung haben von ihren Lieferketten. Mittlerweile arbeiten...
Das ist übrigens auch jetzt wieder, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, das habe ich natürlich jetzt nicht aufgezählt. Das ist auch ein Satz, den man häufig hört. Das ist sehr schwierig für uns als Unternehmen, diese Lieferketten überhaupt zu durchschauen, weil die tatsächlich sehr kompliziert sind.
Ja, aber das ist natürlich eine Hilfsbehauptung, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Also wenn wir es geschafft haben, diese ganze Lieferkette als Amnesty aufzudröseln in diesem einen Fall, kann das ein Unternehmen mit seinen viel größeren Ressourcen natürlich auch machen. Sie sind dazu verpflichtet, sie müssen es nur einfach tun. Das Problem ist dabei, dass sie angefangen haben, was zu tun. Kobalt ist ein Thema, seit unseren Berichten vor allen Dingen auch. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, wo genauso große menschenrechtliche Probleme bestehen. Und die Unternehmen kommen immer langsam hinterher. Sie versuchen, vieles erstmal abzuwehren, aber das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Und das Entscheidende dabei ist eben auch, wir brauchen endlich verbindliche Regeln. Bisher ist das alles ein freiwilliger Prozess. Das Unternehmen kann freiwillig was tun. Das reicht häufig eben nicht aus, wie wir jetzt auch wieder von diesen betroffenen Unternehmen hören. Und deswegen verlangen wir von allen Regierungen endlich verbindlich menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette vorzuschreiben.
Jetzt ist Kobalt ja ein sehr interessantes Beispiel, eben weil die ganze Welt sozusagen davon abhängig ist. Alle oder ganz viele technische Geräte, vor allen Dingen die mit Akkus, die würden ohne Kobalt gar nicht funktionieren. Das heißt, letztendlich kann man sagen, ist die ganze Welt abhängig in diesem Punkt von diesem einen Land, Demokratische Republik Kongo. Warum gelingt es diesem Land nicht, diese Marktmacht auszunutzen und sozusagen dem Rest der Welt die Bedingungen zu diktieren? Dann würden vielleicht bei uns die Smartphones ein bisschen mehr kosten, aber dann hätten die dort Bergbaubetriebe, in denen die Menschenrechte eingehalten werden.
Das ist eine wichtige Frage. Das Problem ist natürlich, dass die Regierung der Demokratischen Republik Kongo relativ schwach ist und sich gegen die Aufkäufer meistens nicht so richtig durchsetzen kann. Sie hat jetzt angekündigt, auch aufgrund unserer Berichte bis 2025 dafür zu sorgen, dass diese schwersten Formen der Kinderarbeit eben nicht mehr stattfinden können, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass es eben auch bei diesem handwerklichen Kleinbergbau, der ja durchaus offiziell ist, das ist ja nichts Illegales, dass dort dann auch die Arbeitssicherheitsbedingungen verbessert werden und so weiter. Aber das dauert alles viel zu lange. Und da erwarten wir natürlich von den Unternehmen auch, dass sie dort vor Ort helfen und dafür sorgen, dass eben dort keine Kinderarbeit mehr notwendig ist. Es gibt ein Projekt, was unter anderem BASF, Samsung SDI und BMW in dem Land gestartet haben, dort sozusagen eine Mustermine im Kleinbergbau zu machen. Das sind erste Ansätze, aber das muss viel systematischer gemacht werden. Und ja, die Preise müssen dann steigen, aber ich denke, es geht hier um Menschenrechte, es geht um Kinderarbeit, die wir beenden müssen.
Das ganze Thema führt ja auch zu einigen Widersprüchen. Wir haben da Organisationen wie Ihre zum Beispiel, Amnesty International oder auch viele andere, Fridays for Future wird immer wieder genannt, alles weltumspannende Organisationen mit vielen Aktivisten in vielen unterschiedlichen Ländern, die sind alle angewiesen auf moderne Technologien, auch um sich ja weltweit zu vernetzen. Und gleichzeitig sind sie damit eben auch angewiesen auf solche Produkte, die verantwortlich sind für jede Menge Missstände, wie zum Beispiel in diesen Kobaltminen. Wie soll man damit umgehen oder wie sollen solche Unternehmen mit diesem Widerspruch umgehen?
Ja, die Unternehmen haben ja Möglichkeit zu reagieren und deswegen machen wir ja unsere Berichte, deswegen gehen wir damit an die Öffentlichkeit, deswegen fordern wir, dass die Unternehmen ihre menschenrechtliche Verantwortung ernst nehmen und dort auch aktiv werden. Und solange sie es nicht tun, fordern wir von den Regierungen, endlich das Ganze verbindlich zu machen. Also auch gerade die Bundesregierung hat ja lange Zeit immer gesagt, Freiwilligkeit, Freiwilligkeit. Jetzt hatten wir gerade in den letzten Wochen die Diskussion, dass sie ein Gesetz machen wollen, weil nämlich die Freiwilligkeit tatsächlich nicht ausreicht. Und wir brauchen einfach auf der einen Seite natürlich auch diese Geräte, aber wir brauchen sie aus menschenrechtlich korrekter Produktion am Ende.
Was ist denn Ihr Eindruck? Haben Leute, die diese Geräte benutzen, haben die den Eindruck oder wissen die, dass das, was sie da benutzen, möglicherweise hergestellt wurde unter unmenschlichen Bedingungen?
Ich glaube schon, dass es immer mehr sind, die tatsächlich das Bewusstsein haben, die auch die Informationen haben. Also wir hören gerade jetzt auch so, ich habe es aus dem persönlichen Umfeld auch gehört, in der letzten Zeit, gerade in Bezug auch auf Elektroautos oder auf technische Geräte, was können wir denn sonst machen? Da können wir einfach nur sagen, fragt auch die Hersteller, sind die jetzt verantwortlich bei ihrer Lieferkette? Machen sie Maßnahmen für die Kinder dort, beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo? Denn dieser öffentliche Druck, der führt dazu, dass diese Unternehmen dann auch irgendwann mal tätig werden. Das ist ein Wettlauf. Wir müssen immer mehr öffentlichen Druck machen. Dann bewegt sich auch immer etwas, aber es sind immer nur kleine Schritte.
Matthias John von Amnesty International. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch über die Kinderarbeit in Kobaltminen in Afrika. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
So, und jetzt geht's um Energie und Politik. Nord Stream 2. Das ist erstmal nur eine Gaspipeline. Die soll russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen. Mehr als 2000 Kilometer Rohre über den Meeresboden. In ein paar Monaten ist das abgeschlossen. Die Bundesregierung sagt, das sichert unseren Nachschub an Erdgas und das wird im Energiemix immer wichtiger. Aber wenn Deutsche und Russen so eng miteinander Geschäfte machen, dann werden einige auf der Welt hellhörig. Der US-Kongress, der will dieses Projekt unbedingt stoppen. Die Politiker dort haben jetzt Sanktionen angekündigt gegen Firmen, die an Nord Stream 2 mitarbeiten. Es könnte Einreisesperren für die USA geben oder Konten, die eingefroren werden. Ganz schwere Geschütze also, die die USA nur gegen ihre schärfsten Gegner auffahren. Meine Kollegin Bettina Klein in Brüssel verfolgt den Streit um Nord Stream 2 schon länger. Ich habe Sie deshalb in Brüssel angerufen. Hallo Bettina, grüß dich.
Hallo Tobias.
Bettina, was genau hat der US-Kongress gegen Nord Stream 2?
Also offiziell sieht er die Energieunabhängigkeit Europas gefährdet. So wird es ja begründet in dem Gesetzentwurf, den man jetzt zum Teil gemacht hat, dieses National Defense Authorization Act. Damit hat man also sicherstellen wollen, dass das Ding jetzt über die Bühne geht, indem man es in die große Gesetzgebung eingebettet hat, wo eben ganz, ganz viele Finanzierungsfragen für das nächste Jahr für das Verteidigungsministerium abgesichert werden. Also insofern ist der Kongress zumindest teilweise auf Linie der EU-Kommission und auch des EU-Parlamentes. Beide Institutionen sehen in dem Nord Stream 2-Projekt die Gefahr des Ungleichgewichts eben der Energieunabhängigkeit in Europa. 37% bezieht Europa aus Russland Gas, und die Befürchtung geht eben dahin, dass Russland einen Hebel bekommt, um eben auch politische Interessen hier darüber durchzusetzen. So, also in der Frage gibt es ein wenig Übereinstimmung, sogar zwischen dem Präsidenten, dem US-Kongress und der EU. Gleichzeitig glaube ich, innenpolitisch muss man auch sehen, dass es dem Kongress auch darum ging, nochmal ein klares Zeichen hier in Richtung Moskau und Russland zu senden, auch vor dem Hintergrund, dass der Präsident sich ja weiterhin weigert, zuzugestehen, dass eben Russland in die letzten Präsidentschaftswahlen sich eingemischt hat. Das hat der Mueller Report im Prinzip bestätigt. Trump bestreitet es weiterhin. Und ich glaube, diese innenpolitische Dimension in den USA muss man auch nochmal mit dazu nehmen.
Jetzt sagen hier in Europa natürlich auch viele, dass die USA damit auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen, dass sie gerne selber ihr eigenes Gas in Europa verkaufen möchten. Was ist da dran?
Das ist sicherlich auch richtig. Das ist ein Teil dieser ganzen Geschichte. Man muss auch sagen, dass es angeblich auch aus der Trump-Regierung eben Widerstand gegen diese Sanktionen jetzt gab, namentlich von Steven Mnuchin, der offensichtlich da auch andere Interessen verfolgt, weil das eben auch Auswirkungen haben könnte auf Gas- und Ölprojekte, die die Amerikaner halt forcieren. Es geht ja nicht nur um Nord Stream 2, es geht auch um dieses Turk Stream, also die Leitung in die Türkei aus Russland. Da mischen sich auf verschiedenen Ebenen verschiedene Interessen. Und diese Geschichte, Flüssiggas soll verkauft werden aus den USA, ist sicher ein Teil davon. Ich glaube, es ist nur nicht richtig, das komplett darauf zu verkürzen. Das ist ja quasi die Marschroute, die man aus Berlin immer wieder hört und sagt, das ist alles vollkommener Nonsens, was die Amerikaner da wollen. Die wollen ja selber nur Gas verkaufen. Also das greift aus europäischer Sicht jedenfalls zu kurz.
Jetzt hast du selber schon gesagt, in Europa gibt es viele, die sich da jetzt wahrscheinlich drüber freuen, dass die USA hier so gegen Nord Stream 2 vorgehen. Wie genau ist da die Haltung der Europäer zu diesem Gaspipeline-Projekt?
Die EU-Kommission hat darauf gedrungen, dass die bestehende Gasrichtlinie in Europa überarbeitet wird. Und das ist erst geschehen in diesem Jahr. Bis Februar hat sich Deutschland vor allen Dingen, unterstützt von einigen weiteren Ländern, dagegen gewehrt. Und die Kommission wollte, und das war ganz klar, dass sich das gegen Nord Stream 2 richtet, wollte diese Richtlinie insofern überarbeitet bekommen, dass sie eben nicht nur für Pipelines innerhalb Europas gilt, sondern eben auch für solche, die von außen aus Drittstaaten ankommen. Namentlich würde das eben auch für Nord Stream 2 dann gelten. Der Widerstand gegen diese Reform ist zusammengebrochen, nachdem Frankreich im Februar quasi die Seiten gewechselt hat, und Deutschland musste dann nachgeben, hat dann zugestimmt einer etwas aufgeweichten Reform, wonach auch Ausnahmen möglich sind, wonach es nationale Behörden sind, die Genehmigungen erteilen können. Aber im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens hat sich das Parlament nochmal eingemischt und hat dafür gesorgt, dass wenn diese Genehmigung, die ja erst noch aussteht für Nord Stream 2, die Betriebsgenehmigung erteilt wird, dass die Kommission dann eine bindende Meinung abgeben muss. Und das gilt aus Sicht der Nord Stream 2 Kritiker hier als großer Erfolg. Die gehen nämlich davon aus, dass die Kommission nicht zustimmen wird, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, sondern dass das zumindest für den Teil, der eben auf deutschem Hoheitsgebiet liegt oder auf EU-Hoheitsgebiet liegt, dass dort eben die Richtlinie angewendet werden muss, sprich Unbundling, also Trennung von Produktion und Durchleitung, die im Augenblick noch beide in der Hand von Gazprom sind, und zweitens Öffnung auch für andere Anbieter. Man kann das so ein bisschen abschätzen, welche Bedeutung hat das, wenn man weiß, dass Russland bereits gegen die Anwendung dieser Richtlinie klagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Das heißt, das ist rechtlich alles komplett in der Schwebe, und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen US-Sanktionen.
Das heißt aber, Bettina, Deutschland ist hierbei jetzt ziemlich in der Defensive, hat nicht nur die USA gegen sich, sondern auch Europa. Ist das korrekt?
Naja, Deutschland ist ja eingebunden in die Europäische Union, hat eben dieser etwas aufgeweichten Gasrichtlinie zugestimmt, hat sich gefreut, jawohl, die Bundesnetzagentur muss zustimmen und das gilt sozusagen, diese Anwendung gilt auch nur auf dem Gebiet des, dort wo die Pipeline direkt ankommt, auf dem Hoheitsgebiet. Und ist jetzt, ich meine, Deutschland ist ein Teil der Europäischen Union und ist jetzt auch den Gesetzgebungen hier natürlich unterworfen. Von daher ist das aus europäischer Sicht, ich berichte ja hier aus Brüssel, relativ uninteressant, was Deutschland da denkt. Es wird interessant erst in dem Moment, wo eben die Betriebsgenehmigung erteilt werden muss. Und dann ist die Frage, wie reagiert die EU-Kommission? Die Nord Stream 2-Kritiker hier gehen davon aus, die Kommission wird darauf bestehen, dass dieses Recht auch auf Nord Stream 2 angewendet wird. Und das könnte eben auch wirtschaftliche Einbußen auch für Gazprom eben bedeuten. Und die Frage war lange, ist denn das noch lukrativ, das ganze Geschäft? Das wird man dann abwarten müssen. Die US-Sanktionen, wie viel Einfluss die jetzt haben, das muss man auch sehen, denn es werden dort Fristen eingehalten werden müssen. Und es richtet sich ja vor allen Dingen gegen die Betreiber der Firmen, die quasi jetzt das unterirdisch diese Leitungen verlegen. Und das sind Spezialfirmen, es sind vor allen Dingen zwei Firmen. Gazprom bestreitet natürlich, dass das einen Einfluss haben wird und sagt, wir können auch auf die verzichten und das selber bauen, aber da gibt es natürlich auch Zweifel dran.
Also was heißt das konkret für diese Firmen? Die müssen damit rechnen, dass ihre Manager Einreiseverbote in die USA bekommen. Ist das sozusagen alles?
Ja, es geht um Visa-Beschränkungen. Es geht aber auch darum, dass Eigentümerkonten eingefroren werden können und bestimmte Transaktionen verboten werden können. Soweit ich es verstehe, ist der Präsident dann aber auch ermächtigt, Ausnahmeregelungen zu erlassen, wenn es den Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten geht. Also wie weit diese Sanktionen tatsächlich greifen, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich glaube, das ist unter Fachleuten auch umstritten, weil je nachdem, wen man fragt, kriegt man natürlich eine zutiefst parteiische Antwort darauf, weil alle natürlich auf der einen Seite die einen versuchen wollen, die Bedeutung nach oben zu reden und die anderen nach unten zu interpretieren. Also das muss man mal sehen, wie wirksam das ist. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen ein politisches Signal, was sich auch an den Präsidenten richtet. Denn insofern gibt es schon noch überparteiliche Zusammenarbeit im Kongress, dass man sagt, man will eben russische Interessen nicht so weit sich ausbauen lassen, dass sie eben in Europa weiter um sich greifen. Also ich glaube, da herrscht eben diese Art der Einstimmigkeit, die wir jetzt gesehen haben.
Was schätzt du denn? Steht Nord Stream 2 noch auf der Kippe? Kann das Projekt noch scheitern?
Also man sagt, dass es wirklich scheitert, da gibt es wirklich dran Zweifel. Aber interessant ist, wenn man darauf besteht, dass diese neue Richtlinie angewendet wird, dann hat das Einbußen zur Folge für Gazprom. Die müssen sich also Gedanken machen, wie würden sie das umsetzen? Würden sie da einfach so zwei Scheinfirmen gründen, damit sozusagen Produktion und Durchleitung dem Namen nach getrennt ist, da wird sich die Kommission auch nicht drauf einlassen. Also wie stark die Einbußen so weit gehen, dass das ganze Projekt am Ende scheitert. Also da gibt es begründete Zweifel dran. Und man sieht ja auch schon, wenn man Nord Stream 2 nennt, das ist irgendwie, da gehen überall sofort die Alarmglocken und die roten Signale an. Das ist irgendwo ein rotes Tuch. Wie weit das die Sanktionen einerseits, aber eben auch die EU-Bestimmung andererseits das jetzt noch verhindern, in der Praxis, das muss man noch mal abwarten. Für die EU war es wichtig, dass hier die Richtlinien innerhalb Europas auch für dieses Projekt gelten und dass damit so eine Art Rechtssicherheit auch hergestellt ist.
Bettina, in welchen europäischen Ländern klingen denn die Alarmglocken am lautesten beim Stichwort Nord Stream 2?
Na, es sind vor allen Dingen die osteuropäischen Länder, auch die baltischen Staaten, die eben einen starken Einfluss Russlands befürchten. Die Ukraine ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Insofern zählt das jetzt nicht, was EU-Recht angeht. Aber es ist natürlich hier auch der Europäischen Union klar, dass man das nicht zulassen kann, dass sozusagen darüber politischer Einfluss ausgeübt wird am Ende. Und zweitens ist auch ein Ziel der Europäischen Union, die Energiefrage hier im Verbund zu klären und dass nicht einzelne Staaten eben einfach ausscheren, was Deutschland damit ja gemacht hat damals. Und zweitens eben auch einen Energiemix herzustellen. Insofern ist man natürlich auch daran interessiert, dass auch Flüssiggas hier verkauft wird. Und insofern gibt es da keinen Widerspruch. Die Frage der Energiediversität war für die EU-Kommission immer eine sehr, sehr wichtige. Man will auch aus diesem Grund nicht, dass eben zu viel russisches Gas hier verkauft wird. In Deutschland wird immer so ein bisschen davon geredet, naja, wir haben ja nur in Deutschland so und so viel Anteil an russischem Gas. In Brüssel schaut man sich die ganze Europäische Union an und da sieht es schon ein bisschen anders aus.
Was ist denn dein Eindruck? Macht sich Deutschland mit diesem Projekt abhängig von Russland?
Ja, wie gesagt, es gibt jetzt eine Regelung, die europäisches Recht ist und dem unterliegt auch Deutschland. Und es ist ja eher eine lange politische Diskussion gewesen, ein Streit zwischen dem CDU-geführten Kanzleramt in Berlin und dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium damals. Die SPD hat sich auf den Standpunkt gestellt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Die CDU, namentlich auch die Kanzlerin, haben dann, obwohl sie auch Bedenken hatten, dann dem zugestimmt und haben gesagt, wir halten uns dann da raus. Gut, es ist nur ein Wirtschaftsprojekt. Das hat natürlich eine Menge Ärger und Zweifel und hochgezogene Augenbrauen hier auch in Europa ausgelöst und auch in bestimmten anderen Staaten, wo man eben das mit großer Sorge sieht, dass es quasi so eine Achse Berlin-Moskau gibt, wo man sich eben über die Köpfe der Osteuropäer, auch der Ukrainer hinweg auf etwas verständigt. Und es ist ja klar, dass der ehemalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder das massiv vorangetrieben hat und seine Kontakte genutzt hat. Also das gilt als politisch, glaube ich, eher bedenklich, fragwürdig und kritikwürdig aus Sicht einer Reihe von europäischen Staaten, als man jetzt wirklich, was die Energieversorgung angeht, Befürchtungen haben muss. Aber nochmal, wenn Russland unter Umgehung der Ukraine hier auch politischen Einfluss sich sichern kann in Europa, dann ist das ein Thema für die Europäische Union. Und das sieht man natürlich mit Sorge in Brüssel.
Dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Bettina Klein in Brüssel, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke dir.
Gerne.
Das war's hier bei Der Tag im Deutschlandfunk. Morgen ab 17 Uhr hören wir uns wieder. Danke fürs Interesse. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.